Schön, dass ihr den Weg gefunden habt, trotz Urlaub und Sonnenschein. Ich muss mich mal da Kabel befreien, sonst fliege ich nachher vielleicht rüber und dann ist für euch zum Lachen und für mich nicht. Schön, dass ihr da seid und wir freuen uns, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, gemeinsam Gott loben und preisen können, dass wir uns versammeln dürfen. Und wir schätzen das sehr, dass wir im Land leben, wo Religionsfreiheit ist, wo wir uns treffen können, ein Gebäude haben dürfen, wo wir singen können und Gott preisen und dran sind. Und ich heiße jeden herzlich willkommen, der da ist. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam Gott preisen dürfen und auch sein Wort betrachten. Seit einigen Wochen haben wir ja die Serie Liebe verändert. Und das ist herausfordernd. Das ist herausfordernd und wir brauchen Mut dazu. Aber es ist auch ein gutes Thema, weil es ein zentrales Thema im Leben von Gott, von der Bibel und von uns Christen ist. Und heute haben wir das Thema Liebe verändert als Überthema und dann bleib in der Liebe, so steht es im Programm. Und dazu ist der Predigtext in Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Gebetet haben wir zum Einstieg. Danke, Tommy. Das freut mich. Gestern Morgen, wer weiß, was gestern Morgen war? Es hat geregnet. Danke, Felix. Es hat geregnet. Und ich bin auch im Bett gelegen am Morgen, am Samstagmorgen, und es hat geregnet. Du liegst da im Bett, gemütlich, draußen plätschert es. Bei uns ist so die Dachrinne, vorm Schlafzimmer kommen zwei Rohre zusammen, die ich damals zusammen gelötet habe. Und da plätschert es richtig, da hörst du richtig gluckern. Also du weißt ganz genau, rainy day. Du musst nichts gießen draußen. Jetzt war es ja immer heiß. Meine Frau ist morgens immer fleißig in den Garten zum Gießen und sie hat schon gesagt, wenn es morgen heiß ist, muss unbedingt gießen gehen. Ich liege im Bett und denke, super, es regnet. Ich muss nicht gießen, Gott macht es gerade für mich. Und mein Wecker sagt, Zeit zum Aufstehen. Mein Gefühl sagt, bleib liegen. Gedanke schieße dir durch den Kopf. Warum erzähle ich das? Das heißt hier, bleib in der Liebe. Ist es so einfach? Bleib im Bett liegen. Was muss ich tun, wenn es regnet? Wenn meine Frau vielleicht sagt, kannst ruhig liegen bleiben, der Garten gießt dich von allein. Hätte sie ja nicht gesagt, gell? Das löst sich gleich nur auf, das Rätsel. Aber was tust du? Du musst dich entscheiden. Bleibe ich liegen oder stehe ich auf? Du musst dich entscheiden und vielleicht musst du dich umdrehen, weil die linke Seite schon wehtut und auf die rechte Seite drehen und entscheidest dich raus aus der gemütlichen Kohle oder drin bleiben, ja oder nein. Wenn die Entscheidung fällt für liegen bleiben, Betonung liegt auf bleiben, nichts, dann brauchst du entweder nichts tun, doch, du musst dich entspannen, vielleicht umdrehen, haben wir gesagt, und dann kannst du noch eine Runde Mr. und Mrs. Ratzinger machen. Überbegriff heute, der Moderne, ist Chille. Und ich habe mich, als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, kam mir das so, das Bild am Morgen. Ich sage euch noch, ich bin aufgestanden, weil meine Frau muss schaffen gehen und rechtzeitig Brötchen holen und einkaufen, sonst gibt es nichts zum Frühstück. Und das ist nicht gut, wenn man da das verschläft, nur weil es regnet. Also bin ich dann doch aufgestanden und habe gesagt, preis dem Herrn, der Herr macht es mit dem Gießen und ich gehe jetzt Brötchen holen. Bleib in der Liebe. Wie ist das jetzt? Ist es auch so einfach? Regenwetter, draußen plätschert es. Du bleibst einfach im Bett liegen und sagst, ich bleib im Bett. Bleib in der Liebe. Muss ich nichts tun? Oder wie ist es? Wie kann ich in der Liebe Gottes bleiben? Und was bedeutet es konkret für mein Leben und für meine Gemeinde? Das war meine Frage, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich habe gesagt, Menschenskind, das ist ja ein super spannendes Thema. Wie kann ich in der Liebe bleiben? Das ist eine zentrale Thematik für die Christen. Und jetzt haben wir den Einstieg. Und ich hoffe, ihr seid on. Die Frage ist, wie kann ich in der Liebe Gottes bleiben? Und wir lesen den Text, Offenbarung 2, und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung die Verse 1 bis 7 euch komplett vor. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Spannende Bibelverse, Offenbarung. Es geht hier um die Gemeinde in Ephesus, die liegt in der heutigen Türkei. Ephesus war die Hauptstadt in Kleinasien und war eine der drei einflussreichen Städte im Osten des Römischen Reiches neben Alexandria in Ägypten und Antiochien in Syrien. Ephesus war ein Zentrum von Seehandel und Landhandel. Und was dort auch stand, war der Artemis-Tempel. Wer weiß, wozu der gehört? Das war ein Göttinnen-Tempel der Artemis und der Diana, hieß es. Und es war einer der sieben antike Weltwunder. Also ein unglaublicher Bau. Welche, für was jetzt die Göttin zuständig ist? Ich glaube sogar für den Handel. Also wenn ich es richtig weiß. Aber da muss ich jetzt gucken, muss ich passen. Was mit diesem Artemis-Tempel einherging und der Praktike war extrem unmoralische sexuelle Praktike im Zusammenhang mit der Verehrung der Göttin Artemis und auch in anderer Stelle der Bibel als Göttin der Diana bekannt. Ein wichtiger Wirtschaftszweig in Ephesus war die Herstellung von Statue dieser Göttin und kleiner Tempelmodelle. Das wissen wir aus der Apostelgeschichte 19, Vers 21 bis 40. Und da ist die Geschichte von Demetrius. Wer kennt die Geschichte? Das war ein Silberschmied. Und der Demetrius hat einen Aufstand angeführt, der Handwerker, gegen das Evangelium, weil die Menschen plötzlich Christen geworden sind und die Artemis nicht mehr verehrt haben und sie keine Statue mehr verkauft haben in dem Sinn und ihr großes Geschäft, die Kohle nicht mehr so gerollt ist. Ja. Und da gab es einen richtigen Aufstand, das ging richtig ab dort. Das war die Situation in Ephesus, die Gemeinde. Die Gemeinde in Ephesus, lesen wir, war eine starke Gemeinde geworden, eine große Gemeinde, in der Paulus über 3 Jahre gewirkt hat, das wissen wir auch, und gedient hat. An sie richtet sich auch der Brief der Ephesus, Epheserbrief, ein spannender Brief, wo es ganz wichtige Themen drinstehen, nämlich Gottes Absichten, was hat Gott vor, Christus im Mittelpunkt, lebendige Gemeinde, eine Familie, christliches Verhalten, das ist so der Inhalt vom Epheserbrief. Und wir haben hier gelesen, es geht um eine Person, die zwischen den Leuchtern wandelt, die zu der Epheser hier spricht. Und wir wissen aus der Offenbarung 1, Vers 7, dort heißt es, ist der Menschensohn. Das heißt, hier in der Offenbarung spricht Jesus, offenbart im Johannes Dinge und sagt, sag's der Gemeinde in Ephesus. Übrigens, die Sendschreiber an die 7 Gemeinde, es kommen noch andere Gemeinde vor, aber wir sind heute hier. Die 7 Gemeinde sind die 7 Leuchter. Hier heißt es, Jesus wandelt unter den 7 Leuchter. Das bedeutet, Jesus ist unterwegs in der Gemeinde. Er ist da, er ist dran. Die Gemeinde sind Leuchter, sie soll leuchten. Da ist Licht, da ist Kraft. Und Jesus hält 7 Sterne in der rechten Hand. Und wir wissen aus der Offenbarung 1, hier vorne heißt es, du wirst nun vieles gezeigt bekommen, Vers 19, einiges davon betrifft die Gegenwart, anderes wird erst später geschehen, schreib alles auf. Ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den 7 Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Was das bedeutet, heißt, Jesus hält die sieben Sterne der sieben Gemeinden in der Hand. Er ist der Herr der Gemeinde. Er hat die absolute Macht und Autorität über die Gemeinde, über ihre Leiter und hier heißt über die Engel der Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Ist hier ein ganz klares Bild. Und das ist gut so. Und das entspannt mich an der Botschaft. Jesus sagt, hey, ich habe die absolute Macht über die Gemeinde. Ich bin das Haupt. Vergesst es nicht. Ich bin unter der Gemeinde unterwegs und die Gemeinde sind sieben Leuchter, die hell leuchten und die Orientierung geben in der Welt. Er, der Herr des Universums, kannte jede Gemeinde und wusste genau über ihre Situation Bescheid. Und das hat mich am ersten Moment, ist ja nichts Neues, keine neue Botschaft. Hier heißt es, ich weiß in Vers 2, wie du lebst und was du tust. Das heißt, Jesus hat hier zum Johannes gesagt, sagte Epheser, ich bin on. Ich weiß, was ihr tut und was bei euch abgeht. Ich bin dabei, ich wandle unter euch. Und er lobt die Gemeinde, er lobt die Gläubige über ihre Folge. Er zeigt ihnen auch ihre Fehler und Schwäche, wie sie sie überwinden können. Das heißt, Jesus kümmert sich um die Gemeinde. Es ist ihm nicht egal, wie es uns geht als Gemeinde. Es ist ihm nicht egal, was wir tun. Und er schaut ganz genau hin. Wie damals, so auch heute, ist Jesus in der Gemeinde unterwegs. Und es ist ihm wichtig. Er ist das Haupt der Gemeinde. Das ist nicht irgendwie, wow, ja, ich habe da noch Gemeinde gemacht und ja, vielleicht wird es was, vielleicht nicht. Nee, die Bibel sagt hier, er hält die sieben Sterne in der Hand. Die Autorität ist in seiner Hand. Er ist unterwegs unter der Gemeinde und er sagt, hey, ich bin on, ich bin dabei, ich weiß, was geht. In Vers 2 und 3 lesen wir hier, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Wenn ich das lese, denke ich, hey, das ist eine bombastische, perfekte Gemeinde. Da klemmt so eigentlich nirgends. Die sind fleißig, die arbeiten viel hart, sagt eine andere Bibel, sagt, ich sehe eure harte Arbeit. Ihr seid dran, ihr seid fleißig. Ich sehe euer geduldiges Warte, heißt in der Elberfelder, eure Ausdauer. Ich sehe, dass ihr niemand duldet, der Böses tut in der Gemeinde, sondern euch gegen Unrecht und Böses stellt und gegen Sünde und Unmoral, obwohl euer Umfeld eine Katastrophe ist. Euer Umfeld eine Katastrophe ist. Ich sehe sogar, dass ihr Menschen, die sagen, sie sind Apostel und irgendwas daherbringen, dass ihr die prüft mit meinem Wort und auch erkennt, wenn es falsch ist. Ich sehe, dass ihr für mich gelitten habt, dass ihr leidet für mich, ohne aufzugeben. Das ist mal eine Nummer. Und ich sehe, dass ihr euch nicht entmutigen lassen habt. Also ich finde das krass, die Beschreibung. Ich habe gesagt, Jesus, das wollen wir als Gemeinde. Das wollen wir, dass du das über uns als Gemeinde sagen kannst. Das wünscht sich jeder Leiter, dass dir Jesus das über die Gemeinde sagen kann. Weil das ist schon hart, das ist gut. Das ist wow. Da denkst du, hey, Jesus, kannst stolz sein auf uns, gell? So. Sag mal, nebenbei, also ganz demütig halt so. Nee, im Ernst? Aber dann kommt der Vers und der trifft so, bäm, trifft schon heftig. Vers 4 heißt, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Das hat schon so eine Sprengkraft. Du machst, puff. Also mich hat es getroffen im Herz. Dieser Satz. Hey Stefan, ich sehe, dass du schaffst wie ein Brunnenputzer. Ich weiß, dass du dran bist. Ich sehe, dass du dich nicht entmutigt lassen hast. Ich weiß, was ihr für Schwierigkeiten überlebt habt als Gemeinde. Ich weiß, was ihr jetzt durchmacht in der Zeit als von Corona und weiß was ich. Ich sehe, dass es wirtschaftlich schwierig dies und jenes und alles. Hey, aber wie sieht's aus mit der Liebe? Du hast, hier sagt Jesus an Ephesus, du hast die Motivation verloren, die Liebe zu mir, so wie am Anfang. Harter Vorwurf, oder? Also, da kann man schon mal schlucken. Da kann man schon mal schlucken. Das ist auch okay, wenn dann so ein Klops im Hals kommt und man denkt so, puh, Jesus, hast du das jetzt ernst gemeint? Ja, im ersten Moment ist ja klar, kann man gleich mal so, bei mir ist alles okay. Ja, ne, so. Aber lass mir das mal an uns ran. Lass es mal an dich ran als, und sag, hey, wenn Ephesus die Gemeinde das an sich ranlassen musste, lass das mal an dich ran. Bleib in der Liebe. Check den Zustand. Und Jesus ist ja so krass, der sagt dann nicht, so, jetzt hast du den Salat, jetzt kümmere dich mal drum und tschüss, jetzt weißt du Bescheid. Ja, ich habe es dir jetzt gesagt. So, mach mir so, gell, so. Komm, willst du eine Wahrheit? Schönen Tag noch. Wenn Nasenblut hast, Tempo gibt's im Müller. Nein. Jesus geht hier weiter. Er sagt hier in Vers 5, check mal den Zustand. Check mal den Zustand deiner Liebe. Und hier heißt, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Und das ist, ich fand das Rezept der Hammer. Erinnere dich doch mal, wie es am Anfang war, als du Jesus erlebt hast. Wie ist denn das? Die Liebe Gottes hat unser Herz überwältigt. Du warst frisch verliebt. Das ist wie, wenn du frisch verliebt bist mit einem Partner, oder? Übrigens, Klammer auf, Klammer zu. Das funktioniert, das, was hier Jesus hier sagt, funktioniert auch für deine Ehe. Wenn du sagst, hey, wir haben alles perfekt, Häusle baut, Auto, Kinder, Enkele, alles, mein Leben läuft, aber hey, die Liebe ist verschwunden, da ist nichts mehr. Dann sagt die Bibel, erinnere dich mal, wie es am Anfang war. Schreib mal auf, wie es am Anfang war. Schau mal die alten Bilder an, hol's mal raus, was du da gemacht hast, wie viele Blumen du gekauft hast. Und dann, ja, mach dir mal Gedanken, wie es jetzt ist. Die Bibel sagt hier, Freude über empfangene Vergebung. Das war doch am Anfang, als wir Jesus kennengelernt haben. Kannst du dich noch erinnern? Als Jesus dir deine Schuld vergeben hat, du bist da rausgehüpft wie so ein Känguru, wo die Bodenplatte verloren hat. Bäum, bäum. Hast du dich gefreut? Hast du gesagt, mir ist vergeben. Kennst du die Freude noch? Ich habe mich erinnert an die Freude der Vergebung, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Dann so eine Sehnsucht zu sagen, Herr, ich brauche deine Gegenwart. Sehnsucht nach Gemeinschaft und Gebet. Ein Hunger nach dem Wort Gottes. Die Bibel sagt ja, erinnere dich, wie es am Anfang war. Ein Hunger nach dem Wort Gottes. Du wolltest die Bibel lesen. Da hast du nicht gesagt, ja, 9 Uhr, jetzt kommen erst 8 Uhr, erst die Nachrichten und dann kommt, weiß was ich. Und dann, oh, jetzt, Herr, leider ist es zu spät, die Bibel lese ich morgen. Oder so. Nee, du hast gesagt, hey, jetzt ist schon 1 Uhr, was? Ich muss noch ein Kapitel lesen. So war es doch. Du hast viel und gern mit Gott geredet. Das Gebet hat, du hast gemerkt, ich möchte mit Gott, der mich liebt, möchte ich doch reden. Du hast neue Prioritäten gesetzt in der Zeiteinteilung, um für Gott zu leben. Du bist, wenn wir es von unserem Pastor gehört haben, der hat halt dann gesagt, gut, Sonntag war Fußballritual, ich habe Fußballgott gedient, Priorität ändern, Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Weil Gott mir begegnet ist, Priorität geändert. Du hast den Wunsch gehabt, anderen Menschen in deinem Umfeld von Jesus zu erzählen und zu sagen, hey, hör mal zu, das, was ich erlebt habe, was Gott mir geschenkt hat, das brauchst du auch. Die war es nicht egal, wenn die nebendran zugrunde gegangen sind und verzweifelt sind. Wir hätten gern andere vor Jesus erzählt, was er für uns getan hat. Und Gemeinschaft mit den Kindern Gottes war uns wichtig. Du wolltest nichts verpassen. Immer dran, immer dabei. Nichts verpassen. Lobpreis und Anbetung kamen leicht aus unserem Herzen, oder? Wenn es heißt, komm, wir wollen Gott loben, ich sage, ich bin bereit, ich bin on. Dann ist nichts, oh, aber Herr, mein Alltag lässt es gerade nicht zu, ich bin nicht gut drauf. Dies und jenes, morgen wieder. Kein Weg war zu weit, kein Aufwand zu groß, um Gott zu dienen und zur Verfügung zu stehen. Genauso gilt es für die Ehe, oder? Wenn du es wieder aktivieren willst, kauf mal wieder einen Blumenstrauß. Lass dir mal wieder was einfallen, was du mit deinem Ehepartner machen kannst. Sag mal, ich liebe dich. Am Anfang haben wir Gott immer gesagt, Herr, ich liebe dich. Ist es immer noch so? Erinnere dich dran. Und jetzt kommt die Stufe 2 und die Bibel ist so krass drauf. Echt, hier in zwei Verse steckt es drin, wo es heißt hier, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Also das eine ist zu erinnern, mal sich Gedanken zu machen, zu sagen, wie war das denn am Anfang, als ich Gott kennengelernt habe? Wie war das denn am Anfang, als ich ihm begegnet bin, nachdenke, vielleicht auch mal aufschreibe, vielleicht mal wieder alte Tagebücher lese. Hol mal die alte Bibel wieder raus, die du zuerst gelesen hast, und guck mal, was du alles reingeschrieben hast. Hammer. Und lass dich nochmal inspirieren, wie das damals war. Und dann sagt die Bibel hier, der Vers 5 hat es ja in sich, gell? Erinnerst du dich, wie es am Anfang war? Teil A, sage ich jetzt mal. Jetzt kommt Teil B. Wie weit hast du dich davon entfernt? Ausrufungszeichen. Also Jesus sagt hier zu der Epheser, hey, du bist weit weg davon. Und ich als Epheser sage, Jesus, bist du dir doch sicher? Ist alles okay? Und ich habe mich für mich gefragt, bin ich bereit, diesen Check zu machen? Zu sagen, okay, ich erinnere mich, wie es war, am Anfang Jesus nachzufolgen. Und bin ich jetzt bereit zu sagen, wie ist denn jetzt? So mal ganz ehrlich. Und ich finde, die Herausforderung, die hier die Bibel bringt, ist schon krass. Die sagt, erinnere dich an den Anfang. Und das ist nicht schwer. Jeder hat ein Gedächtnis, oder? Und da kommen gute Sachen hoch. Und dann sagt die Bibel, sagt Jesus hier, so und jetzt, guck mal, wie es jetzt ist. Stell das mal gegenüber. Ist anders wie liegen geblieben bei Regenwetter, gell? Und die Frage ist, halte ich das aus, die Bestandsaufnahme, als Gemeinde, als persönlich? Wie weit bist du davon entfernt, mal ehrlich? Und ich habe mich gefragt, hey, ist mein Herz noch erfüllt von dieser Liebe? Bin ich täglich dankbar für die Vergebung und die Gnade? Ist es noch so? Weißt du warum? Was da passiert? Wenn ich jeden Tag dankbar bin für die Gnade und Vergebung, bin ich zufrieden. Ich sage, Jesus, du hast mir vergeben. Heute gilt's. Deine Gnade ist heute neu, sie gilt für heute. Es lohnt sich zu leben. Ob Covid, ob Job verloren, ob egal. Egal wie die Umstände sind, es lohnt sich zu leben. Wie ist mein Sehnsuchtspegel nach Gott? Tut sich da noch was in meinem Herzen? Regt sich da noch was? Oder sage ich, Hauptsache die Woche geht rum und es ist wieder Freitag. Ne? Oder tut sich noch was? Habe ich noch eine Sehnsucht nach Gott? Das war meine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie ist die Sehnsucht in meinem Herzen nach Gottes Gegenwart? Wie ist der Hunger nach Gottes Wort? Ist mir eine Seite Andachtsbuch schon zu viel? Ehrlich. Und er fragt sich, hey, ganz ehrlich, habe ich den Hunger noch nach Gottes Wort? Wie oft lese ich denn drin? Bin ich noch dran? Möchte ich noch mehr von Gott hören? Rede ich gern mit Gott? Macht es mir Freude, mit Gott zu reden? Habe ich Lust, auf Gott zu hören? Wie sind meine Prioritäten geworden in der Zeit? Hätte das Leben für Gott in meinem Kalender noch Platz? Steht da noch was drin? Leidenschaft für Menschen, die Gott nicht kennen. Juckt es mich noch, dass Menschen Gott nicht kennen? Berührt es mich, dass Menschen verzweifelt sind? Berührt es mich, wenn Menschen auf der Suche sind und sagen, du, das hätte doch alles hier keinen Sinn? Berührt es mich noch? Und dann eine große Frage, die ich mir auch gestellt habe. Freue ich mich auf die Gemeinschaft von Gotteskindern? Freue ich mich über Gemeinde? Freue ich mich über Gottesdienst? Nehme ich Gemeinde ernst und wichtig, so wie es Jesus hier macht? Der sagt, hey, ich bin unter euch unterwegs. Und hör mal zu, ich habe alle Macht. Ich bin on. Und eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, wie viel Ressource und Kraft darf mich Reich Gottes kosten? Und der Dienst. Und mir ist dann sofort aufgefallen, was passiert denn, wenn die erste Liebe, wenn die Liebe verschwindet, wenn ich nicht da drin bleibe? Was passiert denn da? Die Gemeinde war ja noch fit hier, wenn man das so lese. Die war richtig fit. Aber eins ist auch klar. Jesus sagt ja, hey, ihr seid noch fit, aber wenn die erste Liebe nicht zurückkehrt, dann verlöscht euer Licht. Dann passiert was. Und zwar von alleine. Und weißt du was? Ich habe mich gefragt, hey, was ist in meinem Leben los, wenn die Liebe weg ist? Was passiert mit mir? Ich bin unzufrieden im Leben. Wenn die Liebe weg ist, bist du unzufrieden. Ist normal. Wenn die Liebe weg ist, wird man undankbar. Man schätzt nicht mal, was Gott uns gegeben hat. Wenn die Liebe weg ist, dann nörgle ich an allem rum und habe Umstände als Ausrede für meine schlechte Laune. Und weißt du was? Die Menschen von mir ernte als Früchte ist schlechte Laune und weiß was ich was alles, keine Ahnung, aber nicht mehr Galater 5, die Früchte des Geistes, nämlich Liebe, Freude, Freundlichkeit, Geduld. Das ist alles, wenn die Menschen um mich herum werden es nicht mehr ernten können, weil es nicht mehr da ist. Leidenschaft und Verbundenheit verschwinden. Also das, ey, wir gehören zusammen. Das, ich gehöre zu Jesus und ich habe eine Leidenschaft. Jesus lässt uns nicht damit stehen. Also wenn man so reflektiert, ist das ja manchmal hart. Also für mich ist es hart, immer wieder zu reflektieren. Und zu sagen, hey, mal ganz ehrlich. Aber die Bibel mutet uns das zu. Die Bibel mutet uns das zu. Und hier in Offenbarung 5, der Vers geht noch weiter. Da sagt Jesus, kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Und das finde ich schön. Jesus sagt nicht hier, hey, euer Level ist gut, alles okay. Und wenn die erste Liebe verloren hast, Pech gehabt. Nein, es ist eigentlich ganz einfach. Sag, kehr um. Umkehre heißt, dass wir es erstmal erkennen. Und das ist nicht so einfach, zuzugeben, für sich selber zuzugeben. Ich meine, wir wissen alle, die Menschen lügen sich am meisten selber an. Nicht mal die anderen, sich selber. Ist doch alles okay und ja. Ich bin doch für dich unterwegs. Jesus sagt, ja, du schaffst viel, du bist voll on. Du machst alles, aber auch hier mal das zuzulassen. Und dann zu sagen, ja, ich muss zurückkehren zur erste Liebe. Ich möchte darin bleiben. Buße tun und sage, Jesus, ich bin nicht mehr on. Bitte veränder mein Leben. Und dann wieder beginne, die Dinge zu tun, die zur ersten Liebe gehören. Und du wirst sehen, Liebe hat Taten. Da geht was. Die wirkt sich deutlich aus in dem, was wir tun oder nicht tun. Die Liebe. Ich lese hier einen Vers aus Johannes 14, Vers 23. Lebt ihr noch? Gut. Johannes 14, Vers 23. Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Wie sieht's aus mit der Ausrede? Ist die Bibel noch mein Maßstab? Lebe ich das? Die Bibel sagt, wenn wir Gott lieben, dann tun wir das, was er sagt. Also kann ich nicht sagen, hey, die anderen machen es auch und nicht so schlimm und dann gerade auf der anderen Seite, Johannes 15, Vers 9 bis 12. In der Liebe Jesu bleiben, heißt hier die Überschrift, und das hat mir gefallen. Hier heißt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Starke Verse. Und wir sehen hier, Jesus sagt, hey, eigentlich ist es ganz einfach. Wenn ihr mich liebt, dann sieht man das. An dem, was ihr tut, dass ihr es ernst nehmt, was ich sage. Und eine andere Bibelstelle sagt, Gottes Gebote zu halten ist nicht schwer. Warum? Weil wir Gnade haben, weil wir Liebe erlebt haben, weil wir Gott erlebt haben, tun wir das gerne. Es ist nicht so wie die Menschen, die denken, Mann, ich kenne das auch, mir haben das auch schon viel gesagt, du bist ein armer Kerl. Du hast so viele Gebote zu halten. Das ist ja mühsam. Nee, ist nicht. Klar ist es mühsam, wenn es nur Gebote sind. Wenn es nur ein Katalog ist, ein religiöser, dann ist es mühsam. Aber wenn du die Liebe von Gott in deinem Herz hast, dann vergibst du doch gern, weil dir vergeben ist. Dann liebst du doch den Nächsten und gibst gern und hilfst ihm, was von deinem Zeug abzugeben und sagst nicht, Herr, die Bibel sagt, die Liebe ist nicht in uns, wenn wir sehen, jemand hat Hunger, wir sagen, der Herr segne dich, ich bete für dich, dass du was zu essen kriegst, sondern indem wir teilen. Es ist ganz einfach, sagt die Bibel. Römer 13, Vers 8. Hier heißt es, bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Vers 9, wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in einem Wort zusammengefasst, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Vers 10, die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das bedeutet, Liebe ist was Aktives. Also in der Liebe bleiben ist nicht im Bett liegen bleiben. Ist nicht bei Regenwetter sagen, ich lasse den lieben Gott ein guter Mann sein und alles wird schon recht. Die Bibel sagt, in der Liebe leben. Die Liebe ist was Aktives, das fließt in unserem Leben. Liebe ist etwas, das fließt zu Menschen. Das ist was, das kommt aus dem Herzen und lebe der Menschen an. Das kommt auch beim Nächsten an. Zuerst von Gott zu uns. Die Bibel sagt, das ist wichtig, dass wir das erkennen. Wir brauchen diese Liebe von Gott, das haben wir in viele Predigten gehört, zu uns und dann von uns zu Gott und zum Nächsten. Und sie ist nicht abhängig von Umständen und Situationen. Wow. Sie ist nicht abhängig von Covid und den Einschränkungen. Bitte. Wir Christen, bitte. Das zeigt auch, wo unser Level ist. Das zeigt, wo unser Level ist. Verfolgung von Christen in andere Länder zeigt, wo ihr Level ist, wie sie Jesus nachfolgen. Was ist davon da? Jesus sagt dir, hey, was ist davon noch übrig? Was ist da? Wenn die Umstände schlecht sind, wirkt die Liebe umso mächtiger, sagt die Bibel. Wenn es dunkel ist, leuchtet das Licht umso heller. Und jetzt kommt hier Offenbarung, gehen wir wieder zurück zur Offenbarung. Und hier in Vers 5, wir sind noch immer noch am Vers 5, hier heißt es, kehr um und handle es wieder so wie am Anfang. Und jetzt der Rest vom Vers 5. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Was bedeutet das? Wir lesen dazu der Philipper 2, Vers 13. Dort heißt es, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen Welt und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich am Tag, an dem Christus wiederkommt, voller Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Also hier der Vers heißt, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie die Sterne am Nachthimmel leuchten. Johannes 13, Vers 34 sagt, die Liebe untereinander ist die Leuchtkraft und das Erkennungszeichen der Kinder Gottes. Also daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so in Luthertext, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, hier der Vers 5, wo Jesus sagt, dann wird dein Leuchter ausgehen. Das heißt, wenn die Gemeinde, wenn wir die Liebe verlieren, können wir alles richtig machen wie die Epheser. Vollgas arbeiten, alles läuft, alles sagen, boah. Aber die Bibel sagt hier, wenn die Liebe verschwindet, dann verliert Gemeinde die Relevanz und die Effektivität in der Welt. Sie wird die Kraft verlieren und kurzfristig vielleicht noch als moralische Instanz funktionieren, als religiöse Institution, wo alles richtig läuft. Aber auch das wird über kurz oder lang vorüber sein, weil dann wird sie sich anpassen und jeder wird sich fragen, warum mache ich das eigentlich? Wieso strenge ich mich denn so an? Was geht auch ein wenig weniger? Und muss ich das? Und ich finde es hier interessant, was dann Jesus hier weiter an die Gemeinde Ephesus sagt. Vers 6, eins allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Also es war eine Lehrmeinung, die gesagt hat, du, ist nicht so schlimm, wenn du auch das alles machst, was drumherum an Unmoral ist. Gott sieht es nicht so eng. So mal grob zusammengefasst. Und jetzt Vers 7, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Also es ist wichtig, dass wir die Botschaft hören, dass das bei uns ankommt. Das ist auch okay, wenn es uns mal schockt. Das ist auch okay, wenn du mal traurig bist und sagst, Jesus. Hier heißt, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Siegreich im Kampf. Das bedeutet, dass wir bereit sind, auf Gott zu hören. Bereit sind, darauf zu achten, was er uns sagt. Die Belohnung kommt, sagte Jesus. Du bist dabei, du wirst vom Baum des Lebens essen, für immer und ewig. Ich komme zum Schluss und mein letzter Punkt ist die Leuchtkraft und das Maß der Liebe. Die Leuchtkraft und das Maß der Liebe. Also wenn wir das hier zusammenfassen, dann sehen wir, es kommt auf jeden Einzelnen in der Gemeinde an. Die Gemeinde ist die Summe der Liebe jedes Einzelnen zu Gott und zu den Mitmenschen. Und das ist die Leuchtkraft des Leuchters. Das, was wir in der Welt leben, was wir in unserer Familie leben, was wir am Arbeitsplatz leben, was wir in unseren Arbeitsbereichen leben, was wir untereinander leben, das ist die Leuchtkraft, die das Evangelium hat. Willst du dazu beitragen, dass es heller wird? Kennst du den Dimmer? Wenn du am Dimmer bist, kannst du auf Plus drücken oder auf Minus. Ich ermutige dich, dass du zum Plus gehörst, dass es heller wird. Immer drauf, immer Plus. Sage, Jesus, meine Liebe soll die Gemeinde heller leuchten lassen. Und wenn jemand Minus drückt, ich drücke Plus. Ich sage, Jesus, hilf mir. Jesus, leuchte durch mich. Check den Zustand, erinnere dich, wie war es am Anfang. Prüf, wo stehe ich, ganz praktisch, auch wenn es weh tut. Und dann kehr um, streck dich aus nach dem Ursprung. Gottes Ursprung zur Rettung ist Liebe. Das sagt er immer wieder, seine Motivation ist Liebe. Seine Motivation ist Liebe für alles, was er tut. Und das brauchen wir für uns als Christen. Er sagt, hey, wenn du alles tust, wenn alles perfekt ist, wichtig ist deine Liebe zu mir, deine Liebe zu den Menschen. Kehr zurück zur ersten Liebe. Bleib in der Liebe und kehr zurück zu dem Geber der Liebe, das ist Gott. Handle entsprechend von Gottes Wort und lass die Liebe fließen in deinem Leben. Du wirst staunen, wie sich dein Leben verändert, deine Familie, dein Umfeld. Und du wirst staunen, wie die Gemeinde sich verändert. Man begegnet ja immer wieder Menschen, die sagen, in der Gemeinde ist keine Liebe. Sag ich, wie hoch ist dein Beitrag dazu? Wie hoch ist mein Beitrag dazu, dass Liebe in der Gemeinde ist? Wir möchten beten und stehen miteinander auf. Herr Jesus, mir danke dir für dein Wort. Mir danke dir, dass du so klar zu uns sprichst. Herr, du hast uns geschockt, indem du uns sagst, hey, ich sehe, du strengst dich an, ich sehe, du gibst Gas, ich sehe das alles. Aber wie sieht es mit der Liebe aus? Herr, und du bist so praktisch, indem du uns dahin führst und sagst, schau doch mal, wie es am Anfang war. Herr, wir erkennen, dass wir auch in diesem Punkt deine Hilfe brauchen, Herr. Wie oft ist der Alltag und das Leben und die Schwierigkeiten und die Umstände und all das, und dann schleicht sich das so weg. Herr, wir brauchen als Gemeinde, wir brauchen als Einzelpersonen, wir brauchen deine Liebe mit ganz neuem Maß. Herr, wir möchten nicht nur wissen, wie das alles ist und was alles in der Bibel steht darüber. Herr, wir haben so viele Predigten jetzt gehört, wir haben so viele Bibelverse gelesen, aber Herr, wir sehnen uns danach, dass unser Herz ganz neu erfüllt ist mit deiner Liebe. Herr, wir brauchen dich. Und du sagst, wer zu dir kommt, den stoßest du nicht hinaus. Herr, wir brauchen deine Liebe mit ganz neuem Maß für unser persönliches Leben. Herr, dass es überfließt zu dir hin. Herr, dass wir eine ganz neue Leidenschaft und Liebe zu dir und deinem Wort hin, zu Dankbarkeit, Herr, dass wir mit Liebe und Friede leben können, Herr. Wir brauchen diese Liebe und die Kraft, dass sie rausfließt in unsere Umwelt, zu den Menschen hin, in unser Umfeld, in unsere Familie, in unsere Arbeitsplätze, dort, wo wir leben, Herr. Und wir brauchen diese Kraft und diese Liebe, Herr, dass sie rausfließt in die Gemeinde, dass die Beziehungen erfüllt sind von deiner Liebe, dass die Menschen die Früchte deines Geistes aus unserem Leben ernten können. Herr, dass wir geduldig sind, dass wir Liebe haben. Herr, dass die Furcht verschwindet. Herr, dass deine Gnade unter uns ist, Herr, dass wir geduldig sind miteinander. Dass wir einen langen Atem haben, Herr, all das brauchen wir. Herr, hilf uns, erbarme dich über uns. Herr, wir danken dir, dass du gesagt hast, den Geist gießest du immer wieder neu aus in unsere Herzen. Ja, und damit erfüllst du uns mit deiner Liebe, Herr. Du siehst unsere Sehnsucht, du siehst unsere Verlangen, du siehst auch unsere Defizite. Ja, du siehst unseren Zustand, Herr, und das Schöne ist, dich schockt es nicht. Du bist on, du weißt Bescheid, Herr, sondern du wartest darauf, uns zu erfüllen. Herr, erfüll du jeden einzelnen meiner Brüder und Schwestern mit dieser Liebe. Herr, wir brauchen es als Gemeinde, Herr. Wir brauchen ein höheres Maß an Liebe, Herr. Wir möchten Leuchte in der Welt, wenn ein Leuchter sie in Bad Säckingen. Herr, wir möchten, dass die Menschen erkennen, dass du es bist. Herr, dass wir nicht nur perfekt organisiert sind oder alles gut machen und alles richtig ist, sondern dass deine Liebe unter uns wohnt. Herr, und ich segne jeden Einzelnen mit dieser Sehnsucht, mit dieser Freude, mit diesem Erlebnis. Herr, und dass die Liebe bleibt, dass wir sie hüten, dass wir es erkennen, dass du immer wieder zu uns sprichst, wenn wir auf dem Weg sie verlieren, wenn andere Dinge uns wichtiger werden. Herr, sprich zu uns. Herr, und wir möchten, dass es praktisch in unserem Leben Auswirkungen hat. Herr, möchte sehen, dass diese Liebe Taten hat, dass Dinge folgen aus unserem Leben. Herr, und dass es dein Werk ist, das du tust. Als Gemeinde, als Einzelperson, Herr, wir brauchen dich so sehr. Wir danken dir, dass du uns keine Vorwürfe machst, sondern dass du uns hinweisest und zur Umkehr rufst. Herr, wir möchten umkehren und dich auch bitten, dass du uns vergibst, wo wir alles in den Vordergrund gerückt ist, außer du. Herr, möchte dich lieben, möchte dich von ganzem Herzen ganz neu lieben, Jesus. Danke, dass du jeden segnest und dass jeder Einzelne mit neuem Mut herausgeht. Mit einem ganz neuen Maß an Liebe, das es aus unserem Herzen quillt. Herr, wir brauchen deine überfließende Liebe, dass mehr da ist, als wir selber brauchen. Dass mehr da ist, dass es weiterfließt. Herr, und dass wir die Werke wieder tun, die Liebe tut. Wir preisen dich für dein Wort und erheben den Namen. Und danke dir, dass du uns Mut gemacht hast. Wir danken dir, dass du uns Freude gibst. Wir danken dir, dass du uns weiterbringst. Und dass du uns nie alleine lässt. Im Namen Jesus. Amen.